Sie haben sich entschlossen, zu Hause zu bleiben, sitzen bequem in Ihrem Sessel und Sie erleben durch das technische Wunder Stereo das sensationelle Gefühl, dabei zu sein.
Liebe Hörerinnen und Hörer, ihr hört Radio Blau.
Zu viele andere Frequenzen haben wir im Ohr.
Was für ein Radio?
Du hörst Radio Blau. Genau.
And when we're in Leipzig, we always listen to Radio Blau.
Ihr hört Radio Blau, das ist voll schön.
Hey, Beatle, das ist Radio Blau.
Das ist der beste Sender, den es überhaupt gibt. Wenn ihr den weiterhört, bekommt ihr schöne blaue Haare.
Schöne blaue Haare heute ab 18 Uhr hier bei Radio Blau. 18 Uhr hier Rundfreifunk mit mir, mit Kommunikationsinformationen vom Wireless Community Camp. 19 Uhr dann die aktuelle Sendung, 20 Uhr Hit Music und 21 Uhr Persona non grata bis 23 Uhr, wenn wir wieder abgeschaltet werden. Und wir fangen erstmal an mit Musik, passend zum Thema heute hier Stony Mo mit dem Boot-Sektor. Wir müssen nämlich alles erstmal hochfahren und dann geht's los.
Dafür seid ihr programmiert, ihr habt keine andere Wahl, also funktioniert. Fahrt das System hoch, überprüft die Partition, CDEF bis hin zum Y. Wir sind die Mannschaft, das ist unser Schiff. Die Kessel werden angefeuert, Kohlen geschippt. Wir sind die Kampfkraft, die Arbeitsarmee, folgen einzig allein dem großen Befehl.
Jetzt wird wieder in die Hände gespuckt, es geht los. Holt euch euer Werkzeug aus dem Arbeitsspeicher. Jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Es geht los, schmeißt den Lüfter an, da fällt es ein bisschen leichter.
Das System ist aktiviert. An die Arbeit, meine Freunde, start den Prozessor. Jeder Fall wird kontrolliert. Haben alle Hände voll zu tun hier im Bootsektor. Das System ist aktiviert. An die Arbeit, meine Freunde, statt den Prozessor. Jeder Fall wird kontrolliert. Haben alle Hände voll zu tun hier im Bootsektor. Keine Zeit, alles muss ganz schnell gehen. Ob's heute klappt, auch ein Computer kann ich hell sehen. Wo wir herkommen, vielleicht musste mal mit Dell reden. Eingesperrt im Tower, dabei wollte ich mal die Welt sehen. Niemals frei, immer auf Standby. Ackern 24-7, schleppen bis zum Megabyte. Laufen heiß, synchronisch überlastet. Über Stunden extra Schicht, maximal übertaktet.
Jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Es geht los, holt euch euer Werkzeug aus dem Arbeitsspeicher. Jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Es geht los, schmeißt den Lüfter an, da fällt es ein bisschen leichter.
Das System ist aktiviert. An die Arbeit, meine Freunde, start den Prozessor. Jeder Fall wird kontrolliert. Haben alle Hände voll zu tun hier im Bootsektor. Das System ist aktiviert. An die Arbeit, meine Freunde, start den Prozessor. Jeder Fall wird kontrolliert, haben alle Hände voll zu tun hier im Bootsektor. Doch was ist das? Da stimmt irgendwas nicht. Da hat wohl irgendwer die falsche Formel erwischt. Fataler Fehler im System. Und nun.
Stony Mo mit seinem aktuellen Album Rotationslatenzzeit, frei im Internet verfügbar. Und hier, wie gesagt, geht's weiter mit einer Stunde Informationen vom Chaos Communication Camp. Das ist in Mecklenburg-Vorpommern auf so einem ehemaligen Truppenübungsplatz. Da wurde ja früher der Dritte Weltkrieg, sag ich mal so, vorbereitet. Zum Glück ist das alles nicht gekommen. Und in den Hangars dort treffen sich im Moment so ungefähr 3000 Computer-Freaks, Nerds, Hacker und Kulturinteressierte und alle möglichen Leute und debattieren so die wichtigen Sachen des digitalen Zeitalters. Viele Vorträge davon sind in Englisch, einige auch in Deutsch und ich werde euch jetzt hier von den ersten drei Tagen so einen kleinen Zusammenabriss präsentieren können. ein bisschen kompliziert. Ich hoffe, ihr könnt Englisch. Ansonsten übersetze ich vielleicht die wichtigsten Sachen dann nochmal ins Deutsche. Und wir fangen erstmal an hier zur kleinen Einstimmung.
And so people came here, they saw it and they said, yes, we want this in the United States. And in the past 4 years, just since the last camp, we have hackerspaces all over the world. And that's a direct result of the efforts here. Guys, give yourselves a round of applause. Because without this camp, without this wonderful, beautiful thing that I've been looking forward to for 4 years, you know, this might have happened on its own, but we can trace the direct lineage of hackerspaces to that. We had a hope, we had a dream, and it happened much, much more quickly than I could have even imagined.
Und zwar ist es so, dass vor 4 Jahren gab es das ja noch nicht, und zwar diese Hackerspace überall auf der Welt. Wir in Leipzig haben da auch Glück, und zwar im Sublab im Westwerk gibt es so einen Hackerspace, wo sich computerinteressierte Leute treffen können und miteinander basteln können, ohne dass das irgendwie auf kommerzieller Basis läuft, eine Firma ist oder irgendwie so. Und von diesen Hackerspaces geht eine gewaltige Informationskraft aus. Weiter im Text in Englisch hier.
And Jens is going to talk a little bit more about that.
Yeah, hope. That's one of the two themes that we have when talking about the next 23 years. Hope and its evil cousin, failure. A lot of the hackerspace scene, of the hacker scene, is all about these two fundamental elements, hope and failure, and we have seen them both. And you may have skimmed through the introduction for this talk and read some really crazy thoughts, like us wanting to start a hacker-owned space program. How can that be anything else but a huge failure? But it's also condensed hope for us. And
ja, es gibt eine neue Initiative, und zwar tatsächlich wollen die Computer-Hacker jetzt in den Weltraum. Magt ihr euch fragen, was, wie, so ein Hackerspace und dann wirklich in Orbit rüberfliegen? Aber das ist gar nicht so kompliziert, wie einige Vorträge dort beweisen, und es ist auch gar nicht so abwegig, wirklich in den Weltraum fliegen zu wollen. Nur weil das jetzt sonst früher einige Staaten gemacht haben, das weltweite Aufrüsten mit Atomwaffen und so. Nö, das hat auf jeden Fall auch sonst einige sinnvolle Sachen.
I think a space program run by hackers on all the nations on Earth is absolutely possible. And we're already doing it. I mean, it's almost old hat right now for a hackerspace to launch a space balloon and take a picture of the Earth from space. It's something that's almost a weekend project at this point. So I think the three-phase space program that we're proposing today is absolutely doable. First part of it, and this, I believe, answers a lot of questions in regards to internet censorship and things that are going on right now. We all know about the news. Governments are starting to censor the internet. We see it in Egypt in very repressive regimes. We've seen it in China for a long time. And even modern Western democracies are passing laws denying people a fundamental right to communicate with each other without obstacles. So, I suggest the first part of the hackerspace program is an entirely satellite-based internet network run by hackers for the whole world to use absolutely free. I know this is going to sound insane, but I firmly believe that this is absolutely accomplishable by the next camp. I absolutely believe we can do this. I mean, in hackerspaces, we're creating things like aerial vehicles that do the exact same thing that military vehicles do for 1/10,000th the cost. We have the resources in hackerspaces all over the world to be able to develop technologies of our own research to launch a satellite-based internet network. Because I want to come back to the camp 4 years from now, and when they don't have the network ready, I would like to be able to just unfold a satellite dish and send the emails that I absolutely need to send that people are waiting for. Do you guys think this is possible in 4 years? Okay.
Just to give you some numbers. What was that? Just to give you some numbers, you can already get a price catalog for launching a satellite from Baikonur, from Kazakhstan. It goes in the range of 20,000 euros for putting something on the next launch, which is too much for me to pay out of my own pocket. But if we all throw in something, pass a hat around, and collect money from all the amazing people here, I bet we can do it. It's totally within our possible means.
So I believe this is possible by the next camp. And with this process, the phase, we're going to develop the technology to not only construct payloads that will survive in orbit, but to build the actual launch vehicles that will put these things in orbit. And I think a lot of the ideas that have been tried but have been dismissed by governments, dismissed by larger entities for whatever reason, we're going to try and we're going to succeed at. And once that's done by the next camp, we move on to phase two. Putting a hacker in orbit. I firmly believe this. And that the whole thing about putting an X person in orbit, it's all about nation states. It's all about competition. I firmly believe that this community can cross national barriers, can cross linguistic barriers, can cross cultural barriers, and come together as a representation of humanity on the planet, can come together and put a hacker in orbit by 2020. I firmly believe this is possible. Do you guys think so? And not only that, I think that reaching this phase of the hackerspace program will show the world something. It'll show that we don't need governments, we don't need large corporations. A bunch of people in hackerspaces collaborating with their friends, using open source technology, sharing their research, can come together and put a man in space. This is possible. We can do this.
Als kurze Zusammenfassung, ja, es ist möglich, Leute auf dem, in Orbit zu schießen. In 4 Jahren werden wir eigene Hacker-Utensilien in Weltraum schießen. Geld müsste jetzt gesammelt werden, um das Ganze über Baikonur die Russen in den Weltraum zu schießen. Und wir sind jetzt verbunden mit anderen Leuten, die Sachen irgendwie rumschießen. Hello, Telefonkonferenz.
Das ist sehr schön gesagt, Ufo. Ich melde mich live aus Johann Georgenstadt, dem bekannten und beliebten Wintersportzentrum im Erzgebirge, direkt an der tschechischen Grenze.
Wie romantisch.
Wie romantisch, ja, sehr romantisch. Ja, wir sind hier im Trainingslager. Die erste und die zweite Mannschaft der Herren vom Roten Stern und die erste Mannschaft der Frauen vom Roten Stern. Und dann hier gerade ein sehr, sehr schönes Spiel der Frauen gegen jene von Erzgebirge Aue.
Jetzt haben wir Trainingslager. Wir hatten ja vor kurzem Knopfi, den Trainer von der ersten, hier im Gespräch bei Trash and Kult, Abo Eisleben seiner Kultsendung. Und da wurde er richtig gestriezt. Die Leute werden hin und her gescheucht. Scheinbar nur in der ersten, oder? Wie sieht's da aus?
Ach nee, das ist der helle Wahnsinn. Ich persönlich bin schon verletzt. Ich hätte ja dann auch gerne mitgespielt, aber kann nicht, weil ich mir eine ordentliche Zerrung gestern bei der letzten Trainingseinheit zugezogen habe, die mich jetzt fast schon am Gehen hindert. Das ist ganz bemerkenswert. Aber ich glaube, bis jetzt der einzige Ausfall. Oh, man sieht natürlich jetzt auch bei den Frauen, dass sie hier ganz schön was in den Knochen haben aus den letzten anderthalb Tagen. Wurde auch bis vorhin noch trainiert. Also die letzte Trainingseinheit liegt gerade mal anderthalb Stunden zurück. Das ist nicht besonders viel Pause und natürlich nicht besonders viel Erholungszeit für die, die jetzt hier sich abkämpfen müssen gegen eine Regionalligamannschaft immerhin von Erzgebirge Aue. Die Frauen vom Roten Stern spielen ja nur Bezirksliga. Also zwei Ligen drunter.
Das heißt, ihr spielt auch nicht nur, ihr übt nicht nur, sondern ihr spielt auch gegen wirklich andere Teams die ganze Zeit?
Genau, das ist so üblich im Trainingslager, dass man sich dann immer so ein paar Mannschaften hier aus der Umgebung sucht und dann ein paar Trainingsspieler verabredet, ja. Trainingsspielcharakter hat das Ganze hier. Man sieht das zum Beispiel daran, dass bei den Frauen im Tor gerade Trainer Hanfred Johannes steht, der sozusagen kurzerhand umfunktioniert wurde aus alten Torhüterinnenmangel, der bekannte Mangel hier bei der Frauenmannschaft vom Roten Stern. Ja, aber weil es Freundschaftsspielcharakter hat, wurde das natürlich abgesprochen mit der gegnerischen Mannschaft und dem Schiedsrichterteam. Ja, und geht so okay. Muss bestimmt auf falschen Pass spielen.
Alles klar, das klingt ja schon nach einem ersten Skandal. Was gibt's denn sonst so für Skandelchen und kleine Sachen so rund um den Stern, die unsere Hörer hier gerne hören würden und müssen?
Das ist eine gute Frage, die ich leider negativ bescheiden muss. Also aufgrund der Tatsache, dass wir wirklich sehr viel körperlich aktiv sind, mit 2 bis 3 Trainingseinheiten am Tag, hat man gar nicht die Kraft, sich noch irgendwelche Skandälchen am Abend zu leisten. Es bleibt sogar, was den Biergenuss am Abend geht, relativ im Rahmen, würde ich sagen. Und spätestens um 12 sind alle im Bett.
Aha, da würde ich ja doch gern nochmal einen Trainer von irgendeinem Team hören wollen. Der redet da bestimmt anders drüber, ne? Ist da jemand in der Nähe?
Oh Gott. Na, ich kann dir kurz einen Onkel Leistenberger geben, mal sehen, ob der Lust hat. Aber der muss gerade sein Kind, der muss gerade auf sein Kind aufpassen, was ja natürlich auch mit ist. Wir haben ja ausgeprägten Betreuerinnenstab. Also es kümmern sich mehrere Personen um die Kinder und dann wird noch gekocht und so weiter und so fort. Also wir sind schon eine recht große Truppe hier. Ganz interessant übrigens auch, ganz schön voll geworden hier inzwischen. Sind ganz viele Leute aus Aue mitgekommen und hier so aus den umliegenden Dörfern, die sich das Ganze hier angucken und natürlich auch viele Leute hier aus dem Ort direkt. Aber ich warte mal, ich versuche mal. Das eine Problem ist natürlich, dass der Trainer der Frauenmannschaft gerade auf dem Spielfeld ist. Aber vielleicht, warte mal, ich kann noch probieren, dich mal kurz mit Co-Trainer Kiewicz zu verbinden. Der steht hier an der Linie. Ich weiß gar nicht, ob der so konzentriert ist, dass er hier überhaupt. Kiewicz, würdest du kurz mit UFO telefonieren?
Ich bin Trainer.
Siehst du, der ist nämlich Trainer, der Kiewicz, der hat gerade keine Zeit. Ja. Der ist ja wirklich sehr hoch konzentriert und schreibt ja ganz Wichtiges auf seinen Zettel. Ich glaube, es handelt sich um Sudoku.
Ja, na, dann wollen wir nicht weiter stören.
Denke ich, ne?
Alles klar.
Genau, 1-0 steht übrigens, das hatte ich ganz vergessen. 1-0 steht für Aue inzwischen, ja. Aber die Sterne halten ganz gut mit.
Von wie insgesamt wie viel Spielen? Unzählbar, oder?
Für die Frauen ist es das erste Spiel jetzt hier im Ort. Wir spielen am Sonntag nochmal.
Aha.
No, so ist das.
Alles klar, dann vielen Dank nach ins Erzgebirge. Ruderstern Leipzig
Johann-Georgenstadt,
Ruderstern beim Trainingsspiel Lutz Frohburg für uns hier in der Telefonkonferenz.
Gute Sendung wünsche ich dir, UFO.
Ach, danke.
Tschüss.
Tschüss. So, wir sind hier unterbrochen worden. Es ging darum, dass wir den Orbit in den Outer Space erobern wollen. Die Leute und Freaks vom Chaos Communication Camp gerade in Mecklenburg-Vorpommern am Start auf einem Zeltplatz, wo sich jedes Zelt völlig vernetzt haben. Jeder hat mindestens einen Computer mit und so. Die versuchen, in den Orbit zu kommen, haben sich das schon durchgerechnet und genau, was es vorhin hieß, also in 4 Jahren ist es durchaus möglich, irgendwie die ersten Geräte hoch in den Weltraum zu schicken, die irgendwas machen, zum Beispiel freie Internetkommunikation für alle. Weil wenn das WLAN wieder nicht funktioniert, irgendein Staat wieder das Internet abschalten will, dann holt man seine Satellitenschüssel raus und funkt nach oben. Dann oben sind die Geräte und die haben Internet. Und bis 2020 ist das Ziel, den ersten Computer-Hacker in den Weltraum zu schießen. Ja, das klingt nicht schlecht. Und jetzt hier Teil 3 von dem Vortrag, der jetzt schon am Mittwoch stattfand.
So first of all, when I speak to people on fairs or when we meet with people that are not genuinely interested in space travel, they always ask us, why? Why do you do that? I mean, isn't it a waste of time? It's so much trouble to go into space, and what do you want to do there? Well, there are some arguments. And the first argument is just curiosity. Can we do it? Is it possible? And if it is possible, what will we find? So, of course, curiosity kills the cat, so this is not the only argument you should pursue. And the next one is exploration. Of course, this is very near to curiosity. So we can go out to other worlds, travel there, look what's there, explore, maybe bring something back, learn something about the universe. And very importantly, as we have seen from many programs that have been conducted in the past, I mean, without Apollo, we wouldn't be sitting here. Technology is a major driver in space travel. It is, of course, first are the problems, then you solve them, and then there are some spin-offs. And there are numerous, so much spin-offs that we can't count them. The only spin-off that everybody knows is not a spin-off, the Teflon. It's not from rockets. Okay, but everything else, for example, personal computers, miniaturization, chips, etc. A lot of algorithms. So, and then on a more basic level, of course, science and philosophy. I myself, I'm normally an astrophysicist, so I'm very interested in stars. And our main problem here on Earth to look at the stars is the air. So every time you try to see something, the air is in the way. And you all know that the best images ever taken from a telescope were the images taken by the Hubble Space Telescope. And this is, of course, not due to the very large mirror. The Hubble Telescope has only a mirror of 3.2 meters compared to a very large telescope, for example, the Atacama Desert, the VLT, has over 8 meters. But there is no way that you can go to the resolution of the Hubble Space Telescope due to the missing air out there. So, of course, there are philosophical questions. For example, where do we come from? Is there a God? How did it start? Big Bang and so on. So it's a lot of to do with space travel. But in my point of view, the most important point is survival. Not on a short term, I hope, but on a long term. Because if you look at the evolution on Earth, we know one thing for certain. More than 99.99% of all species that existed on Earth are extinct. So why wouldn't we go extinct? It's just a matter of time. There are so many things that could happen in the future. And if you go out there in space and learn how to survive, that would be the best way to survive in the long term. But of course, you can go out there to colonize. I won't talk about these things in special today. I will only talk about the technology, how to do that. But you always have to keep that in mind. One of these things must motivate you to do this. Otherwise, leave it. Because engaging in space travel is A, very dangerous, B, it costs a lot, 3, it can be very frustrating, and 4, everybody looks at you and says, why are you doing this? It makes no sense, okay? So, but there were pioneers. And one of the pioneers, he's called the father of rocketry, Mr. Goddard, had an epiphany. In 1899, to be exact, on 19th of October, sitting on a cherry tree. He was going out there to cut the tree, in fact, but he had read a book named War of the Worlds from H.G. Wells. And while he climbed the tree, he later wrote, it was one of the quiet, colorful afternoons of sheer beauty which we have in October in New England, and as I looked towards the fields at the east, I imagined how wonderful it would be to make some device which had even the possibility of ascending to Mars. Remember, this is 1899. There were no planes, okay? And how it would look on a small scale if sent up from the meadow at my feet. And later he wrote, I was a different boy when I descended the tree from when I ascended, for existence at least seemed very purposive. And this 19th of October, for him, was a very special day. And every year he put in his calendar, okay, today is 19th of October, I did something special. And some years later he would achieve something special. So if he was a father, then this was a grandfather of rocketry, Mr. Tsiolkovsky, who was a school teacher somewhere in Russia, and he had this crazy idea that one could go to space. And he was doing this in 1800, I don't know, 60, 70 or so, calculating in his room. Nobody even mentioned it. He was an old, weird man. So in 1903, he published a paper in a Russian journal called Exploration of Space with Reactive Devices, and these were his main points. That space travel is feasible, that rocket propulsion is needed to move through space in vacuum, yeah, there is no air, and that gunpowder is not the way to go because it has not enough energy, and he mentioned that there are liquids sufficiently energetic to do it. And he even mentioned a combination, liquid oxygen and liquid hydrogen. This is very remarkable because liquid oxygen was only available.
Ja, um das nochmal zusammenzufassen, also er sprach jetzt hier über den 19. Oktober 1899. Da saß ein Herr Wells, ich glaube auf der Wiese oder so, und dachte sich, jetzt schicken wir irgendein Zeug zum Mars. Damals, als es noch nicht mal Flugzeuge gab. Ja, und die Sache, wieso wollen wir jetzt wirklich in den Weltraum? Ich meine, es gibt ja sowas wie das Hubble-Teleskop, könnte man jetzt besser bauen oder anders. Das Ganze kostet viel, ist natürlich auch frustrierend, wenn es nicht klappt. Hauptgrund wurde hier genannt, ist wirklich das Überleben. Das Überleben von der menschlichen Rasse, denn 99,9% aller Spezies sind im Moment ausgestorben. Und ich glaube auch, die Menschheit ist auf dem besten Wege, sich wirklich die Erde kaputt zu machen. Deswegen einfach weiterfliegen. Das ist so wahrscheinlich denn doch die Idee an der Sache. Wir machen jetzt ein bisschen weiter. Ich hoffe, das klappt. Und zwar mit anderen Vorträgen. Als nächstes folgt ein Vortrag in Deutsch. Da geht es um Funk im Orbit, wie man so funken kann. Und ich glaube, er erklärt hier erstmal, wie das mit den Nullen und Einsen funktioniert. Und ich hoffe, hier der Wackelkontakt im Studio.
Doch. Jetzt so ein Bit wird ja gespeichert über eine Kapazität. Und dann hängt am Ende ein Transistor dran. Das ist nicht ganz klar. Die vereinfachte Darstellung davon ist, dass man einfach einen Eimer nimmt und da ist Wasser drin. Wenn das Wasser drin ist, ist eine 1 gespeichert, wenn das Wasser weg ist, ist eine 0 gespeichert. Und dann habe ich dann jetzt hier diese hübsche Transistorin, ja? Und wenn ich als sexy Schwerion, also diese Transistorin beflirte, dann drückt die auf die Brause und dann wird aus der gespeicherten 1 wird auf einmal eine 0. Ja, und damit habe ich dann sozusagen einen Bit umgekippt in meiner Mondmission, ganz furchtbar. Denn kompliziert sieht das dann ungefähr so aus, da komme ich dann gleich nochmal zu. So, warum ist das jetzt irgendwie schlimm, dass ich da so die Transistoren beflirtet habe und auf einmal aus einer 1 eine 0 wird? Gucken wir uns doch mal irgendwie so eine Wertetabelle an. Also da haben wir wieder unsere Eingänge, 0, 0, 0, 1, 1, 0 und so bla. Und dann hat jetzt unser Chefkonstrukteur oder irgendjemand, der dafür verantwortlich ist, hat beschlossen, dass wenn 0, 0 anliegt, dann fahren wir nach rechts. Wenn 0,1 anliegt, dann fahren wir nach links. Und wenn 1,0 anliegt, dann fahren wir gar nicht. Und wenn 1,1 anliegt, fahren wir wieder nach rechts. Ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat, aber vielleicht macht das ja irgendwie Sinn. Wenn ich jetzt also in einem FPGA werden aber nur diese grün umrandeten Teile gespeichert. Also das ist sozusagen das, was wirklich nur dort gespeichert wird, weil die Eingänge, gut, die kennt man ja. Wenn ich jetzt aber aus dieser 1, 0 eine 1 mache, diese rote, die man da kaum erkennt, dann sieht man, dass unser FPGA auf einmal nach links und nach rechts fährt und damit sozusagen die Grätsche macht. Ja? Und damit wir dann auf dem Mond nicht gegen die Wand fahren, dafür sorge ich sozusagen und da schützen wir uns vor den verschiedenen Unannehmlichkeiten, die so ein handelsübliches Weltraum einem bietet. So, jetzt geht es auch schon ein bisschen tiefer weiter. Also, wenn man jetzt so gerade gelangweilt durchs Weltall fliegt, was für Effekte erwartet man denn dort? Also die drei wichtigsten sind zum einen die Total Ionizing Dose, dann gibt es Single Event Effects und Displacement Damage. Die Displacement Damage, das ist auch ein Langzeiteffekt, ähnlich der Total Ionizing Dose, den werde ich jetzt mal nicht behandeln. Aber gucken wir uns doch mal an, wie das mit der Total Ionizing Dose ist. Also, in der Total Ionizing Dose geht es darum, dass auf einmal Elektronenlochpaare auftreten, wo vorher keine waren. Das heißt, da wo vorher, sagen wir mal, eine positive Ladung war, ist dann auf einmal nichts mehr. Und das wird herbeigeführt durch Protonen und Elektronen, die halt von der Sonne kommen, hauptsächlich. Oder auch sehr interessant, es gibt auf der Erde gibt es eine sogenannte Südatlantik-Anomalie. Das ist so eine Stelle, da sollte man besser nicht vorbeifahren oder fliegen, wenn man sich gerade auf einer Low-Earth-Orbit-Flugbahn befindet. Das ist eine Sammlung von Protonen und Elektronen und die befindet sich halt in dem Südatlantik. Das ist ungefähr so ein Gebiet. Da darf man halt, wenn man da durchfliegt, dann wird es echt richtig unangenehm für einen. Das ist jetzt das eine, dass dann halt Elektronenlochpaare entstehen. Aber die Frage ist jetzt, was für einen Effekt hat das denn auf die Elektronik? Und da ist es so, dass an den Schnittstellen, also da, wo das Silikon und das Siliziumoxid sich treffen, da sammeln sich dann diese Elektronenlochpaare. Und führen dann dazu, dass so ein Chip, der vorher, sagen wir mal, 1 Milliampere gezogen hat, dann auf einmal...
Ups. Ich hoffe, ihr habt alles verstanden hier. Die kleinen komplizierten Sachen zwischen den Nullen und Einsen im Weltraum. Passend dazu hier Stony Mo zwischen den Computern.
doch ein Post für mich. Ich bin direkt auf www.selbstzerstörung-in-nur-drei-schritten.de und schon geht es los. Die Bits und Bytes zerstreuen sich in digitalen Codes. Alles wirkt gleich blau und gräulich. Kein Neongitter aus der Matrix vor den Augen. Nein, nur ein Binärgewitter. Heute hab ich gar nichts, ich möchte schreien. BIOS, Astronauten, laden ein zum Stell dich ein, stell dich drauf ein. Alles, was ich sagen will, gib jetzt das Passwort ein.
Zwischen den Computern gibt es eine Welt. Eine Datenautobahn, kein Rastplatz, wo man hält. Der Anhalter durchs Netz, es zählt weder Raum noch Zeit. Ich frag mich, wo bin ich jetzt? Ein Traum in Gigabyte.
Allein auf Reise unter Millionen von Benutzern. Ich lieb das leise Modem klackern, wenn die Verbindungen kaputt sind. Bleib mich immer noch gespeichert, lad mich neu, wenn es soweit ist. Start mich nochmal, reboot alles, bleib am Joystick, ich bin fleißig. Dann geht's wieder los. Ich geb die URL ein. Mach mich auf den Weg und leb mein komprimiertes Dasein.
Zwischen den Computern gibt es eine Welt, eine Datenautobahn, kein Rastplatz, wo man hält. Der Anhalter durchs Netz, es zählt weder Raum noch Zeit. Ich frag mich, wo bin ich jetzt? Ein Traum in Gigabyte.
Download läuft, doch irgendetwas hier ist faul. Mir schläft der Traffic ein, warum? Ich weiß es nicht genau. Er geht in die Knie, kommt zum Erliegen und zum Stehen und
die erste halbe Stunde von Rundfreifunk hier zu den Ausführungen vom Chaos Communication Camp. Wie kommen wir in den Orbit? Warum und was wollen wir da machen? Welche Probleme werden wir dort befürchten? Alle weiteren Vorträge und so gibt es dann auch in ein paar Tagen dann online im Netz. Und hier geht es weiter mit einem Vortrag. Wir hören kurz rein. Da geht es um DNA-Programmierung bzw. DNA-Analyse. Wenn ihr selbst mal analysieren wollt und so.
Das Verfahren, Polymerase-Kettenreaktion, wo ich also zum einen hingehen kann und diesen bestimmten Ausschnitt isolieren kann, also dieses Fragment, und ich kann es aber auch vervielfältigen. Und das ist ganz wichtig, weil ich, wenn ich das jetzt nur aus diesem einen DNA-Strang, den ich dann gefunden habe, oder aus mehreren, jetzt nur dieses Fragment isolieren würde, wäre das zu wenig, um das nachzuweisen. Das würde unter jeder Nachweisgrenze liegen. Das heißt, ich muss hingehen und muss das ganz, ganz oft vervielfältigen. Dazu gibt es die PCR, das ist ein komplexes Verfahren, und habe dann am Ende also ganz viele Kopien dieses einzelnen Strangs in dieser Lösung halt vorliegen. Und jetzt kann ich hingehen und kann sagen, mich interessiert jetzt, wie lang ist dieses Fragment, was ich da kopiert habe. Und dafür gibt es die Technik der Elektrophorese. Früher war das die Gel-Elektrophorese, das war also noch ein bisschen archaischer. Heutzutage wird es mit Kapillarelektrophorese gemacht. Das muss man sich so vorstellen, dass da sozusagen große Kapillaren in so einem großen, das Sequencer heißt das Gerät, drin sind, und da wird sozusagen oben wird dieses PCR-Produkt reingegeben und dann wird eine Spannung angelegt oben und unten, und dann laufen die Fragmente durch dieses Kapillar durch, und je länger diese Fragmente sind, die da durchlaufen, desto mehr Zeit brauchen sie auch. Also je länger die Fragmente sind, desto größer ist die Zeit, die sie brauchen, um diese Kapillare durchzulaufen. Und damit kann ich diese einzelnen Fragmentlängen halt auch gut gegeneinander diskriminieren und kann sagen, okay, hier waren es eben nur, hat es halt eine Länge von 99 Basenpaaren und hier drüben eben eine Länge von 104 oder sowas. Das kann ich sehr genau machen. Da entsteht am Ende so ein, bei diesem Sequencer kommt am Ende so ein, sozusagen so eine Signalkurve raus, wo ich dann einfach nur noch hingehen muss und das sozusagen auswerten muss. Diese Auswertung passiert im sogenannten Elektroferrogramm. Hier ist mal ein Screenshot von der Software, die das eben macht. Da sehen wir jetzt verschiedene Farben. Das habe ich vergessen zu erklären. Also bei den Farben ist es so, bei der PCR werden diese Fragmente mit unterschiedlichen Farben noch markiert. Und durch die PCR werden diese farblichen Markierungen auch genauso vervielfältigt, sodass ich am Ende eben auch eine bestimmte Konzentration von einer Farbe in dieser Lösung drin habe. Und da gibt es verschiedene Anzahl von Farben, also 4-Farb-Kits und 5-Farb-Kits. Und hier sehen wir also jetzt 3 Farben, die hier eine Rolle spielen. 3 Signale, die wir hier angucken. Unten auf der X-Achse haben wir die Zeit sozusagen aufgetragen, weil ich gesagt habe, dass je länger das Fragment ist, desto länger braucht es, um diese Kapillare zu durchlaufen. Und auf der Y-Achse haben wir aufgetragen die RFUs, also die Lichtmenge, die zurückkommt von der jeweiligen Farbe. Und damit, am Ende habe ich unten noch so einen Größenstandard, der mitläuft, da kann ich also genau, das wird sozusagen mit der Chemikalie mit ausgeliefert, das ist sozusagen meine Referenz, gegen die kann ich dann also prüfen und kann dann sagen, aha, jetzt hier oben zum Beispiel sehe ich in dieser Probe eine Fragmentlänge an diesem Marker von sowohl 14, 15, 16 und 17 oder sowas. Ja? Und damit kann ich eben hingehen und kann sagen, okay, das ist jetzt der Genotyp dieses Menschen oder dieser Probe am Ende. Also wir sehen das jetzt hier nochmal. Was vielleicht auch noch wichtig ist, dieses Elektroferrogramm ist die Grundlage für den Gutachter dann am Ende. Also auch beim genetischen Fingerabdruck ist es so, dass da nichts jetzt, also wir schreiben zwar Software, die das am Ende vereinfacht für den Gutachter, die also dieses Labeling, dieser Peaks hier macht und so weiter, also dass man das irgendwie versucht clever zu erkennen, aber der Gutachter ist der auf das Elektroferrogramm guckt und sagt und festlegt, was der Mensch für einen Genotyp hat. Also jetzt hier zum Beispiel wäre das jetzt ein spezifischer Genotyp für einen Menschen, habe ich mir mal ausgedacht, das wäre also jetzt mit den unterschiedlichen Markern, wir haben also hier 8 Stück, plus noch so einen geschlechtsspezifischen Marker, wo man also sehen kann, ob das ein Mann oder eine Frau ist. Das ist Amelogenin ganz oben. Und genau, hier geht es also darum, dass wir dann sagen, das ist der Genotyp für den Menschen. Also wir können dann also sehen, okay, für den Marker SE33 haben wir die Allele 23 und 42 gefunden, was sozusagen dafür steht, dass eine bestimmte Fragmentlänge dort gefunden wurde. Immer 2. Warum 2? Weil wir eben immer 2 von jedem Chromosom eben 2 Stück haben, eben einen von der Mutter und einen vom Vater. Genau. Eigentlich sagt man in der Forensik, dann ist es auch falsch, von einem Genotypen zu sprechen, eigentlich ist das ein STR-Profil, also ein Short-Tandem-Repeat-Profil, was hier entsteht. Genau, hier also wie gesagt auch nochmal so könnte das also dann aussehen in der DNA-Analysedatei, das sind also einfach nur diese Markernamen, das ist wichtig und was auch wichtig ist, sind eben diese Allele, die dazustehen und die werden einfach nur als String da reingespeichert und das ist es dann. Genau, jetzt ist es so, dass für bestimmte Marker, bestimmte Fragmentlängen, bestimmte Wiederholungen bestimmte Häufigkeiten haben. Und zwar innerhalb von Populationen kann man diese Häufigkeiten beschreiben. Also ich kann jetzt hingehen und kann sagen, okay, ich habe irgendwie eine Population Thüringer oder Deutsche und die haben für einen bestimmten Marker eine bestimmte Wahrscheinlichkeit, dass dort ein bestimmtes Allel auftritt. Und wenn man das jetzt mal weiterdenkt, dann ist also ganz klar, es gibt bestimmte Genotypen, die diskriminieren sehr gut gegen andere, weil die einfach ziemlich unwahrscheinliche Kombinationen in sich beinhalten. Und es gibt andere, die können das eher weniger gut. Und das ist ein wichtiges Kriterium beim genetischen Fingerabdruck auch, das ist die Identitätswahrscheinlichkeit. Ich habe das mal versucht, hier ein bisschen zu vereinfachen mit dem Satz, wie wahrscheinlich ist es, dass es innerhalb meiner Population keinen zweiten Menschen mit meinem STR-Profil gibt. Wobei man auch sagen muss, Geschichten fallen da raus, weil eben, wenn das jetzt meine Mutter ist oder mein Vater, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass die irgendwie einen ähnlichen Genotypen haben, weil ich ja die Allele auch von denen mitbekomme. Ja? Und im gutachterlichen Prozess wird eben auch genau diese Wahrscheinlichkeit immer mit ausgegeben. Das ist also ein wichtiges Kriterium dafür. Und was eben auch klar wird, wir haben jetzt gerade 8 Marker in der DAD drin und die Amerikaner haben irgendwie 12 oder 13. Das heißt, je mehr Marker ich angucke, je mehr Orte ich mir dort mit einbeziehe, desto höher wird also auch diese Identitätswahrscheinlichkeit. Ja? Also das ist ganz klar. Mal hier ein Beispiel für so einen einfachen Spurenfall. Wir sehen also hier eine Tabelle mit oben 3 Markern, FGA, WMA und ACTBP2. Jeweils immer die beiden Allele, die dort gefunden wurden. Dann werden jetzt hier Synonyme A und B eingeführt. Und jetzt sagt man, okay, innerhalb der Population, die ich angucke, hat also das Allel 20 bei diesem einen Marker eine Häufigkeit von 14%. So, und jetzt kann ich hingehen und kann das alles zusammenrechnen und habe dann am Ende sozusagen eine Wahrscheinlichkeit rausgefunden oder kann sagen, okay, statistisch hat ein von 100.000 Individuen innerhalb von dieser Population eben genau diesen Genotypen. Jetzt wird immer wieder gesagt, dass es auch Informationen zwischen den Zeilen gibt. Das heißt, dass von unseren Profilen, die möglicherweise in der DAD gespeichert sind, eben auch andere Informationen noch abzulesen sind. Also vielleicht auch ein bisschen auf dem
Was das für einer ist, da ist mal hingehen, rufen doch mal, rufen doch mal, komm her, rufen.
Du, komm mal her, was machst du?
Reagiert nicht, ne? Das weiß nicht.
Keine Antwort.
Vielleicht mal ein bisschen näher.
Du, jetzt komm doch mal her, du. Wir retten, hallo.
Reagiert überhaupt nicht. Ein ganz komischer, das reicht mir, Flitzer, Mann. Vielleicht mal
ein Wer du bist, hab ich gefragt.
Ich bin. Der Virus Maximus. Ich komm durch deine Firewall heut Nacht. Ich bin der Virus Maximus. Aus dem Nichts, aus dem Gleichgewicht gebracht. Und kein Programm schützt dich, denn ich kann nützlicherweise knacken, was mich stört. Und dein Verstand ist mein Ziel, denn ich fall ein und dein System wird dann zerstört. Ich bin der Virus Maximus. Ich komm durch deine Firewall heut Nacht. Ich bin der Virus Maximus. Aus dem Nichts, aus dem Gleichgewicht gebracht. Betrunkenheit, nix gibt mehr einen Sinn. Wo Verknüpfung, wo führen die Pfade hin? Ja, dein Betriebssystem wird deaktiviert und jegliche Kontrolle wird blockiert. Ich bin der Virus Maximus. Ich komm durch deine Firewall heut Nacht. Ich bin der Virus Maximus. Aus dem Nichts, aus dem Gleichgewicht gebracht. Du hast keine Chance, ich hab dich infiltriert. Deinen ganzen Datenspeicher einfach infiziert. Nein, du löschst mich nicht, nein, das kannst du nicht. Datei kann nicht gefunden werden und das absichtlich. Ich bin der Virus Maximus. Ich komm durch deine Firewall heut Nacht. Ich bin der Virus Maximus. Aus dem Nichts, aus dem Gleichgewicht gebracht.
Okay, so then we're about to start. Wir werden jetzt gleich starten. Der nächste Talk geht über die digitale Gesellschaft. Gehalten wird der Talk von Markus Beggedahl und einigen seiner Mitstreitern. Markus Beckedahl selber ist Gründer des Blogs netzpolitik.org, außerdem Mitveranstalter der Konferenz Republika, Projektleiter der Creative Commons Deutschland und seit letztem Jahr auch Sachverständiger in der Enquete-Kommission für Internet und digitale Gesellschaft in Berlin. Bitte ein bisschen Applaus für Markus.
Ja, guten Morgen. Hört ihr das alle? Oder man hat ja immer so das Gefühl, dass da nicht so wirklich was ankommt. Aber ich glaube, so der Hall zeugt schon ein bisschen davon, ja. Also wir wollen jetzt hier eine Stunde lang knapp die digitale Gesellschaft präsentieren. Einen Verein, den wir gegründet haben. Wir, das sind noch mit hier auf dem Podium Rüdiger Weiß. Rüdiger ist Informatikprofessor in Berlin und dem einen oder anderen vielleicht aus der Kryptodebatte von vor ein paar Jahren bekannt. Sandra Mamet steht da, Ed Aprica vom AK Vorrat unter anderem. Der Rest ist ein bisschen krank und sitzt hier überall rum und möchte nicht reden. Also müssen wir das Ganze tun. Digitale Gesellschaft ist eine NGO, die wir mal vor einem Jahr gegründet haben. Aber so ein Gründungsprozess dauert ewig. Wir saßen letztes Jahr bei 6 Jahren Netzpolitik.org, ein Blog, wo ein Teil von uns mitschreibt zusammen und dachten halt, okay, wir machen das jetzt seit 6 Jahren, wir müssen das mal auf ein anderes Level bringen. Wir sahen immer selbst Netzpolitik.org als so eine Mischung aus Medium und Kampagnenplattform, aber wir sind da immer an unsere Grenzen gestoßen. So, wenn wir es halt als Medium ernst genommen haben, hätten wir Werbung machen müssen, haben wir ja jetzt, um halt auch wiederum darüber Stellen finanzieren zu können. Aber andererseits war vieles uns immer schwer, Spenden einzusammeln oder mal tatsächlich eine Kampagnenplattform aufzubauen, was wir eigentlich immer so im Hinterkopf hatten. Also haben wir das Ganze getrennt, insofern, dass halt netzpolitik.org jetzt mehr Medium ist, mehr journalistisch arbeitet, natürlich immer noch mit einer eigenen Meinung, die dort vertreten wird. Andererseits haben wir jetzt einen eingetragenen Verein, der gemeinnützig ist, der transparent arbeiten möchte im Umgang mit Spenden und wo wir ganz andere Dinge mitmachen können. Und was wir damit machen wollen, darum geht es halt in dieser Präsentation. Ja, wir sind halt gestartet dieses Jahr zur Republika. Also man muss dazu sagen, letztes Jahr im August haben wir uns da zusammengesetzt. 12. August war, glaube ich, Geburtstag, 6. Geburtstag von netzpolitik.org. Ich glaube, wir haben jetzt vorgestern den 7. vergessen. fällt mir gerade mal ein. Was haben wir heute? Nee, ist das heute oder morgen der 12.? Morgen, na gut, morgen feiern wir 7. Vielleicht gehen wir da auch ein Bier aus. Also da saßen wir zusammen, haben uns eine Satzung überlegt, so beim Bier abends, und haben es einfach mal gemacht und haben es mal abgeschickt, aber wir hätten halt nie gedacht, dass man da ein Dreivierteljahr für braucht mit dem Amtsgericht in Berlin und mit dem Finanzamt in Berlin, das Ganze so abzudealen, dass dann irgendwie alles mal korrekt ist. Also so der Money-Quote war, die Förderung von Grund- und Freiheitsrechten ist nicht gemeinnützig. Da mussten wir halt dann nochmal 3 Monate warten, ne, weil wir mussten dann abändern unsere Gemeinnützigkeitszwecke und diesen Satz quasi in die Präambel reinpacken, damit es halt nochmal hingeschickt wird, da auf den Stapel legt. Nach 3 Monaten kriegt man dann irgendwie der nächste Schreiben, Sie müssen aber jetzt das noch abändern und so weiter. Aber mittlerweile haben wir das alles geschafft. Wir sind aber schon vorher online gegangen, nämlich zur Republika im April. Und zwar bei Republika haben wir mitorganisiert und wollten halt die Gelegenheit nutzen, dort mal einem größeren Publikum die Idee vorzustellen. Viele konnten sich damals noch nicht so ganz was drunter vorstellen. Jetzt die letzten 4 Monate haben wir eine ganze Menge gemacht mit unseren Möglichkeiten, um halt auch mal zu zeigen, was so das Aktionsspektrum sein wird, wie wir arbeiten wollen. Und ja, darüber wird es jetzt hier gehen. Also eines der Ziele von digitale Gesellschaft ist, zum Glück habe ich nicht so viel Grün verwendet, ist nicht ganz so lesbar. Wir wollen Netzpolitik nicht nur für Nerds machen. Also wir wollen es schaffen, quasi im Optimalfall unsere Eltern auch zu erreichen für die Themen, mit denen wir uns seit Jahren beschäftigen, wo es halt im Netz sehr viele Menschen gibt, die verstanden haben, warum die Vorratsdatenspeicherung schlecht ist, warum Netzsperren schlecht sind, warum wir ein anderes Urheberrecht brauchen. Aber wir hatten immer das Gefühl, dass wir es selbst nicht geschafft haben in der Vergangenheit, diese Themen einem größeren Publikum zu vermitteln. Und wir haben auch sehr genau uns angeschaut, wie arbeiten andere soziale Bewegungen, wie hat es die Umweltbewegung in den letzten 40 Jahren geschafft, so ein Thema wie Umweltschutz, Naturschutz, was vor 40 Jahren auch so von den langhaarigen Nerds quasi bearbeitet wurde, die als so langhaarige Bombenleger galten. Wir haben dies geschafft, diese Themen so zu popularisieren, dass halt jetzt sogar eine schwarz-gelbe Koalition den Atomausstieg beschließt. Also aus einer Risikotechnologie werden wir halt im Netz ganz andere Risikotechnologien haben, wo wir auch mal schnell aussteigen müssen, wie Netzsperren, Infrastrukturen, wie Digital Rights Management und so weiter. Also das ist halt unser Ziel, quasi nicht nur für Nerds Politik zu machen, natürlich mit Nerds, Großteil von uns sind Nerds, so, aber wir wollen halt auch andere Menschen mitnehmen, andere Menschen, die halt jetzt quasi nicht in Nerdkulturkreisen zu Hause sind, wollen wir motivieren mitzumachen und halt je nach ihren Stärken und Kräften gemeinsam für uns für digitale Bürgerrechte einzusetzen. So im Großen und Ganzen gibt es zwei Ziele. Das erste Ziel von Digitale Gesellschaft e.V. ist Aufbau einer Interessenvertretung. Interessenvertretung bedeutet halt, dass man Medienarbeit macht, dass man mit Politikern spricht, das, was halt unter dem Wort Lobbying so ein bisschen so negative Konjunktion hat. Aber wir haben das Problem, es gibt auf der anderen Seite, also auf Seite der Industrien, auf Seiten der ganzen Sicherheitsbehörden, gibt es Unmengen Organisationen, die dort Lobbying machen mit massiv Ressourcen. Und wir haben natürlich immer so das Problem gehabt, von unserer Seite kommen dann halt ein paar Menschen in ihrer Freizeit irgendwie zu Politikern, wer gerade mal Zeit und Lust hat. Und wenn wir da nicht hingehen, dann sitzen dort Bitkom, Microsoft, Apple, keine Ahnung, wer da sonst noch alles sitzt mit ihren zig verschiedenen Organisationen und setzen ihr ganzes Geld ein, unsere Freiheitsrechte einzuschränken. Und da wollen wir halt mal ganz klein anfangen, ein Gegengewicht aufzubauen. Also so ein einfaches Beispiel. Seit einem Jahr oder seit eineinhalb Jahren ist es so Mode geworden, für Politiker auch mal Netzaktivisten einzuladen. Ist ja ganz nett so, ne? Vorher war das Problem, vorher haben sie die ganze Zeit nur Bitkom eingeladen und das BKA und so weiter. Jetzt laden sie halt uns ein, aber dann haben wir die Situation, bei netzpolitik.org kommt eine Einladung an, beim CCC kommt eine Einladung an und wenn jeden Tag eine Einladung ankommt, dann hat man irgendwann keine Zeit und Lust mehr, überall hinzugehen. Aber wenn wir nicht hingehen, sitzen da die anderen. Also insofern, das ist so ein Beispiel für Interessenvertretung. Eine andere Sache ist halt noch, kommen wir später drauf, dass man halt sich bei aktuellen Gesetzesprozessen einfach mal in Form von Stellungnahmen beteiligt, dass man halt aus Sicht von Internetnutzern, aus Sicht von digitalen Bürgerrechten Stellungnahmen formuliert. Weil wenn man dann in den Bundestag geht oder zur EU-Kommission oder sonst wohin, liegen da 30, 40, 50 verschiedene Stellungnahmen von verschiedenen Verbänden. Wenn es um Urheberrecht geht, liegen da meist 100 verschiedene Stellungnahmen von Urheberrechtsverwerterverbänden. Aber quasi aus Nutzersicht liegt da nichts. Also das ist so eine Zielrichtung, Interessenvertretung ausbauen. Die andere Zielrichtung ist Kampagnenplattform aufbauen. Also so auch quasi der Running Gag, was wir halt in den letzten Jahren immer wieder erlebt haben. Es kommt ein Thema und auf einmal ist die Vorratsdatenspeicherung da. Ein paar Leute wussten zwar schon, dass sie kommt, so, aber wer kümmert sich schon um die EU? Aber auf jeden Fall ist sie in Deutschland da und alles rennt so durch die Gegend und wir müssen da jetzt mal was tun. Und dann sind da immer dieselben Schritte so, naja, irgendwer muss jetzt mal eine Webseite aufbauen dafür. Irgendwer muss das Design machen. Die Wahrscheinlichkeit, dass derjenige, der die Webseite angeboten hat zu machen, auch nächste Woche noch erreichbar ist und den Serverschlüssel rausrückt, liegt so bei 50%. Die Wahrscheinlichkeit, dass man halt einen Designer findet, der halt mal ein nettes Design macht, was nicht nur Nerds anspricht, so, liegt noch niedriger. Also insofern, und dann sind immer dieselben Sachen. Oh, wir brauchen eine Petition. Irgendjemand muss eine Petition bauen. Dann baut die mal eine, aber die ist nicht wiederverwendbar und so weiter. Also im Endeffekt haben wir in den letzten Jahren eine ganze Menge Ressourcen verschwendet. Dadurch, dass halt immer alles so irgendwie do-it-yourself handmade war und danach nicht weiterverwendbar für die nächsten Kampagnen, wenn die Netzsperren kommen und so weiter. Und vor allen Dingen, es hat immer eine ganze Menge Zeit gekostet. Und wir können uns da bei anderen Organisationen, anderen sozialen Bewegungen orientieren, so Sachen wie Compact für soziale Bewegungen, was Greenpeace hat an Infrastruktur. Sie haben mittlerweile so Kampagneninfrastrukturen, wo man sich eigentlich nicht mehr um die Technik kümmern muss, weil die Technik steht da, sondern einfach nur sagen muss, okay, heute hat Hans-Peter Uhl gesagt, keine Ahnung was, Internet muss abgeschafft werden. Und man setzt sich dann hin und kümmert sich eigentlich nur noch um das Design von Bannern oder so weiter und die Texte und kann dann klicken sozusagen, machen wir mal eine neue Kampagne. Das ist halt so ein Ziel, was wir machen wollen und dann darüber natürlich auch Kampagnen durchführen. Im Moment gibt es unsere rudimentäre Webseite, das ist noch keine Kampagnenplattform. Wir basteln noch ein bisschen rum, außerdem warten wir im Moment noch drauf, Compact entwickelt gerade oder ist in der Fertigstellung ihrer Version 3.0 ihrer Software. Die soll dann als Open Source released werden unter Python. Die bauen das vollkommen neu. Und sobald die in diesem Herbst draußen ist, werden wir sie erstmal evaluieren und gucken, ob wir sie verwenden können, weil es macht ja schon Sinn, wenn man sich einem Ökosystem anschließen kann, als wenn wir uns jetzt hinsetzen, alles neu aufzubauen. Einige Funktionalitäten haben wir aber schon in der Entwicklung und werden wir wahrscheinlich jetzt im Frühherbst schon einsetzen können, die wir selbst entwickelt haben. Wir sind so mit 6 Themen, die so ein bisschen das Themenspektrum darstellen sollen, an die Öffentlichkeit gekommen. Wer sich mit Netzpolitik beschäftigt, weiß, da gibt's 1000 andere Themen noch, die man auch bearbeiten müsste. So. Aber das war jetzt erstmal die Fokussierung, wo wir Know-how haben und wo wir auch motiviert sind, jetzt erstmal mit unseren geringen Ressourcen was zu machen. Lobbytransparenz, komme ich später noch zu. Open Data, also die maschinenlesbare Regierung, seit 25 Jahren ein Anliegen auch vom CCC, mittlerweile ein bisschen populärer geworden. Datenschutz, ein Dauerthema, bis hin zu Post-Privacy. Wobei, wir sind jetzt nicht gerade die Anhänger von Post-Privacy, wie man vielleicht weiß. Datenspeicherung, Running Gag, wird auch erstmal nicht weggehen. Urheberrecht, großes Problem. Urheberrecht ist eigentlich mit die bedeutendste und wichtigste oder das wichtigste Debattenfeld. Aber kümmert sich keiner drum in Deutschland. Also kümmert sich kaum einer drum von Nutzerseite. Und das ist ein großes Problem. Auch die ganzen Nerds, die kümmern sich die ganze Zeit immer nur um Datenschutz und Netzsperren. Aber im Urheberrecht, da werden eigentlich die wichtigsten Entscheidungen getroffen, was sich über alles auswirkt, auf wiederum Datenschutz, auf Netzsperren, auf Netzneutralität und so weiter. Wenn man sich mit Urheberrecht beschäftigt, da gibt's halt 100 Verbände, die dann zu den Anhörungen hingehen. Das gibt's ja, man glaubt ja gar nicht, was es alles für Urhebervertretungsverbände von den Bühnenbildnerverband über Regisseurverband bis keine Ahnung wie, was ihr, ich weiß gar nicht, wie viele Verbände die Filmindustrie allein hat, irgendwie da auflaufen lässt, die halt in der Regel immer das fordern, was wir nicht wollen, nämlich Abbau von Grund- und Freiheitsrechten, um halt ihre veralteten Geschäftsmodelle weiter durchsetzen zu können. Ja, und ein anderes Thema, Netzneutralität, das wird jetzt erstmal unser Schwerpunktthema werden. Wir sind auch so bei Facebook, da kann man Freund werden. Wir sind bei Twitter, Google Plus noch nicht. Das liegt aber daran, dass man da noch keine Organisationsprofile machen kann. Kommen wir zur Struktur. Also so ein e.V. klingt erstmal ein bisschen spießig, ist es auch. Ich glaube, der CCC ist auch ein e.V., aber nicht gemeinnützig. Das wurde auch irgendwie, es wurde kritisiert, warum seid ihr so internetfeindlich und gründet erstmal ein e.V.? Das macht man ja heutzutage in offenen Netzwerken und so weiter. Und wir waren halt der Meinung, das macht schon Sinn, wenn man eine Rechtsstruktur hat, weil wer ist in der Lage, allein ein Konto zu eröffnen? Wenn man halt in großen Gruppen agiert, die halt irgendwie so lose sind, ist das ja schon ein Problem so. Ne? Und allein, wenn man Spenden einsammeln möchte, braucht man ein Konto, braucht man eine Gemeinnützigkeit und das geht dann alles über so einen e.V. Natürlich hatten wir uns auch überlegt, eine Stiftung zu machen. Stiftung klingt ja auch immer viel cooler und so weiter. Aber für eine Stiftung braucht man meist auch einen Haufen Geld. Und wir sind halt
ich bin heute Morgen aufgewacht, hab auf mein Bett geschaut. Alles war verpixelt, irgendwer hat an meinem Set geschraubt. Alles so bunt, alles so zweidimensional. Maximal 8-Bit, ich bleib auf unbestimmte Zeit digital eingesperrt. Wie eh und je, alles ist binär. Meine Seele ist Atari, ich drück Continue, wenn ich sterb. Da muss ein extra Bonus sein, Level 1 Jump'n'Run und die Spielmusik setzt ein. Wie bei Space Invaders schlag ich jede Welle nieder. Renne durch die Crystal Castle, sing mit Pac-Man meine Lieder. Ich bau die Flows so deep, ihr müsst den Ding um zu hören. Boulder Dash, man, hier geht ab, es darf jetzt bitte keiner stören. Alles ist so, C64, die Grafik ist nicht gut, auch für mein Alter beträchtlich. Ping und Pong, immer hin und her in einer digitalen Welt. Bin ich nur ein Pixel mehr, immer dann das hält. Doch leider vergebens den Remote Control für das Spiel meines Lebens, für meine Welt. Doch ich bleibe atarisch, für meine 8-Bit auf ewig fanatisch. Immer dann das hält, doch leider.
Das war die erste Sondersendung von Rundfreifunk zum Chaos Communication Camp 2011. Soundtrack der Stunde kam von Stony Mo aus dem aktuellen Album Rotationslatenzzeit. Und morgen zum Samstag bzw. am Sonntag gibt es dann noch jeweils 2 Stunden lang Sondersendung zum Chaos Communication Camp. Beziehungsweise wenn ihr wollt, könnt ihr da auch hinfahren. Es gibt sogar Nacht- und Tagestickets im erschwinglichen Preis von 40-50 Euro. Und es lohnt sich auf jeden Fall.
Auf ewig fanatisch, immer dann das Held.
Welt. Doch leider vergebens, denn Remote Control für das Spiel meines Lebens, für meine Welt. Doch ich bleibe atarisch, für meine 8-Bit, auf ewig fanatisch.